wenn man sich schon als Teil des Problems begreift, kann man auch Teil der Lösung sein und man sollte natürlich auch die Lösung sein.
Wer wenn nicht wir? Also wer wenn nicht wir? Und jetzt sage ich mal GrafikerInnen, DesignerInnen, ne? Also diese ganzen Personen. Wer wenn nicht wir? Wir gestalten die Informationen. Wir bringen die Informationen in das richtige Gewand. Und wir sorgen dafür, dass so wenig wie möglich Menschen ausgeschlossen werden von dem, was kommuniziert wird. Natürlich, das ist eine grundlegende Aufgabe in unserer Arbeit, finde ich. Und das ist eine riesen Verantwortung. Weil wir werden nie immer alle Menschen erreichen können. Das geht per se nicht, klar. Aber wir können versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen.
Hey und herzlich willkommen zur neuen Folge des Creative Corner Podcasts. Heute habe ich mir Enrico Kunze in das virtuelle Studio eingeladen und das ist auch diesmal ein bisschen anders. Seit 2022 ist er als selbstständiger Designstratege für inklusive Designkonzepte unter dem einprägsamen Namen Cigar Sauerkraut unterwegs. Davor war er unter anderem Senior Art Director für Crossmediales bei der Agentur Ressourcenmangel in Stuttgart. Auf LinkedIn bezeichnet er sich selber als Natural Born Unicorn. Und dazu habe ich gleich, glaube ich, noch ein paar Fragen. Herzlich willkommen, Enrico.
Hi, danke, Hi. Dass ich da sein darf.
Danke, dass du die Einladung angenommen hast. Genau, kommen wir schon mal zu dem Natural Born Unicorn bei LinkedIn. Das ist tatsächlich sehr auffällig, weil viele machen da so eine, ich helfe dir dabei, dein Leben, dein Arbeitsleben besser. Und du hast da wirklich sowas Statement-mäßiges reingeschrieben, was auch auf den ersten Blick nicht sofort verständlich ist, worum es geht und was du damit meinst. Deswegen, wenn du magst, kannst du es kurz erklären.
Ja, also ich glaube, jeder, der irgendwie irgendwann mal bei LinkedIn angefangen hat, wird sicherlich irgendwann an den Punkt gekommen sein, zu überlegen, was schreibt er oben in seinem Profil und was schreibt er irgendwie in, na, was dann immer angezeigt wird. Und natürlich hätte ich irgendwas schreiben können, ich bin derjenige, der dein Unternehmen ins Fliegen bringt oder Branding für Unternehmen, die wachsen wollen oder irgendwas. Und das war alles sterbenslangweilig. Und ich glaube, du kennst den Film Natural Born Killers?
Ja.
Genau. Und diese Mischung mit dem Einhorn fand ich irgendwie schon immer ziemlich cool. Einhörner sowieso. Und daraus ist dann Natural Born Unicorn entstanden. Und mir war es wichtig, was zu finden, was mich halt tatsächlich abhebt. Und es funktioniert ja offensichtlich. Und ich glaube, es passt auch ganz gut zu mir.
Es ist tatsächlich ein Stopper. Das ist
sehr schön.
Euer Hart.
Ja, reicht.
Genau. Und, aber genau das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Natural Born Unicorn aufgrund von Natural Born Killer. Was ich sehr gut finde als Gegensatzpaar.
Sehr gut. Genau das. Ich glaube, Gegensätze ist sowieso schon in meinem Namen. Na, Cigar Sauerkraut spielt das ja eine große Rolle. Und ich mag das Spiel mit Gegensätzen. Von daher, glaube ich, hat das ganz gut gepasst.
Sehr gut. Das beantwortet quasi schon direkt meine nächste Frage. Du sitzt gerade in Stuttgart. Kurze Frage, wie ist denn das Wetter heute?
Das Wetter heute ist, es ist halt einfach arschkalt. Wo wir das Glück haben hier in Stuttgart, ist es immer ein bisschen wärmer, aber es ist halt Winter. Genau, also ich sag's mal so, ich beschreib's so, mein Hund wollte heute früh nicht rausgehen und da ging's meinem Hund genau wie mir. Genau, aber wir mussten ja raus.
Er hat sich geweigert,
genau.
Die Nase rausgesteckt und das war's? Das
geht sehr. Nee, der überprüft das Wetter schon immer vom Wohnzimmer aus und sagt dann, nö, ich muss nicht, passt.
Sehr gut. Heute muss ich nicht. Heute, lass mich nur in den Hausflur. Mehr
brauche ich. Ja, genau. Und bei dem Wetter, hey, ich meine, da bleibe ich echt lieber zu Hause.
Schade. Ich dachte, wenigstens einer von uns beiden müsste nicht frieren heute. Komme ich auch schon direkt zum ersten Block. Das Konzept ist ja so ein bisschen, und das hat auch bisher ganz gut funktioniert, dass ich so 1 bis 3 Fragen vorab stelle. Jetzt jenseits von der Frage, wie ist das Wetter? Kommen wir zur ersten Frage. Perfektionismus oder better done than perfect?
Oh Mann, diese Frage. Ich würde mal sagen, ein geborener Perfektionist, der gelernt hat, nicht perfekt sein zu müssen. Ich glaube, das ist die beste Umschreibung. Ja, weil wir wissen es alle, Perfektionismus ist total toll und ist total schlecht. Beiderseitig, ne? Ist ja so. Und ich habe einen Hang dazu, perfektionistisch sein zu wollen, zu müssen, klingt irgendwie so zwanghaft, perfektionistisch sein zu wollen, aber ich habe halt gelernt, dass diese letzten kleinen 2% Perfektionismus, den man zu 100% dann vermeintlich noch tun muss, einen einfach davon abhält, ins Tun zu kommen. Und von daher, geborener Perfektionist, der gelernt hat, nicht perfekt sein zu müssen. Ja.
Okay. Mhm. Schöne Antwort. Ich glaube, das charakterisiert viele kreative Menschen so ein bisschen, dass sie im Laufe ihres Lebens gelernt haben, wenn sie denn perfektionistisch veranlagt sind, was bei etlichen so ist, zu lernen, die letzten 5-2% einfach auch sein zu lassen. Und dann zu sagen, ist nicht mehr.
Ich glaube, man muss so ein bisschen aufpassen. Ne? Also Perfektionismus heißt nicht, qualitativ einen hohen Anspruch zu haben. Man kann nicht perfektionistisch sein und trotzdem aber einen hohen Qualitätsanspruch haben. Das, was man als Perfektionist vielleicht in den letzten 5% noch sieht oder denkt zu sehen, fällt niemand anderem auf. Und das ist genau dann, wo es zum Showstopper wird, wo dann einfach dieses Tun dann einfach ins Stehen kommt und wo man dann stundenlang irgendwie rumprobiert. Und das ist irgendwie nicht Ziel oder Sinn und Zweck der Sache. Von daher denke ich eher dann einfach sagen, okay, ich stehe kurz auf, passt das und dann weitermachen.
Okay. Sehr schön. Die nächste Frage hat tatsächlich auch so ein bisschen was damit zu tun. Ist es für dich eher da, oder sagen wir so, darf es für dich eher minimalistisch sein oder tendierst du eher zum visuellen Maximalismus?
Grundsätzlich, also spannende Frage. Grundsätzlich würde ich sagen, ist immer abhängig vom Kunde, vom Projekt. Also es kann natürlich Projekte geben, die erfordern, dass man full in geht. Es kann Projekte geben, wo man sagt, okay, hier versuchen wir uns mal so ein bisschen zurückzunehmen, dass das Design ja dann vielleicht auch die Inhalte umso besser widerspiegelt. Ich glaube aber, das, was ich in meiner ganzen DNA, was darüber kommt, ist meistens sehr intensiv. So, und das, ich spiele gerne mit starken Farben. Und das ist, glaube ich, wenn man so auf meiner Website guckt, da ist sehr viel mit Farbe, da ist sehr viel mit Ausdruck, da ist sehr viel mit Kontrast, mit dem ich arbeite. Und Minimalismus sehr gern, aber Minimalismus heißt eben nicht nur schwarz und weiß, sondern es kann ja auch einen farbigen Minimalismus geben. Ne? Also kann ja auch Minimalismus, kann ja auch mehrere Farben, mehrere Farbkonzepte nutzen. Wobei ich merke, dass wenn ich einfach sage, ich arbeite mal drauf los, tendiere ich schon eher zum Gas geben.
Okay. Ja. Ja, das ist natürlich auch immer die Problematik. Was verlangt das Kundenkonzept? Was möchte der Kunde sozusagen?
Beziehungsweise, da muss ich sagen, das, was der Kunde verlangt, ist ja noch lange nicht das Beste fürs Projekt.
Nein.
Na? Also, das liegt ja dann an uns. So, also, ich hatte schon ein paar, also, gerade jetzt aktuell arbeite ich an einem Projekt, wo das Kundenbriefing hieß, sehr minimalistisch und sehr zurückgenommen. Und das Coole ist, die Kundin hat sich dann im Verlauf des Projektes dazu überzeugen lassen, dass wir da einfach noch einen Schritt weitergehen. Es ist immer noch minimalistisch, aber glaube ich mit einer ganz guten Handschrift, dass da ordentlich Dampf dahinter ist. Weil ich glaube, man kann natürlich versuchen, minimalistisch zu sein, aber man sollte trotzdem immer noch in der Lage sein, auffallen zu können durch das Design, Layout, Corporate Design, wie auch immer. Ja. Wie sieht's bei dir aus?
Danke für die Gegenfrage, weil ich jetzt nicht auch vorbereitet, ne? tatsächlich eher, man sieht es ja so ein bisschen dahinter. Ne? Ich bin schon Fan auch von 50er, 60er Sachen. Bin natürlich in den 70ern aufgewachsen, von daher mit diesem völligen Overkill als Kind von Farben und Mustern. Im Herzen bin ich eher Minimalist, also schon fast so im japanischen Sinne, das sehr strukturiert minimalistischen, gerade geordneten. Visuell bin ich es aber nicht in Projekten. So, also so dieser Trend hin zu, alles muss jetzt schwarz-weiß, minimalistische Logos, weit gesperrt sein, finde ich auch nicht, ist nicht zu begrüßen. So, nicht alles ist eine Modemarke. So, eine sehr, sehr, sehr straighte Modemarke. Ich mag es schon auch bunt, aber wie du richtigerweise gesagt hast, das heißt ja, bunt heißt nicht overwhelming Color, Best, genau. So, ne? Sondern 5 oder 3 oder 4 Farben können auch noch minimalistisch sein, aber trotzdem bunt und lebendig und sind noch nicht maximalistisch.
Lebendig ist ein schönes Wort. Ich glaube, lebendig ist das, was auch meine Arbeit oder das, was ich versuche einfließen zu lassen, gut beschreibt. Lebendigkeit. Wer ist das? Lebendigkeit? Lebhaftigkeit? Ja, genau. Ne? Aber ich glaube, das ist ultra wichtig, dass eine Marke lebt. Und das kann sie minimalistisch tun, das kann sie bold tun, das kann sie intensiv tun, aber sie muss leben. Stimmt, das ist ein guter Punkt.
Mhm. Kommen wir mal zur dritten Frage. Was war dein bisher größter Game Changer so im Workflow-Management, wo du gesagt hast, das hat mir richtig geholfen bei der täglichen Arbeit?
Ich glaube, da kann ich mehrere anbringen. Ich glaube, der erste Game Changer war, so simpel wie das klingt, das hat schon in der Ausbildung damals angefangen, Sachen aufschreiben. So, weil ich ja vorher, ne, ich war so der Meinung, so, ich gucke mir Kritik an oder Korrekturen, wie auch immer, ich kann mir das alles merken, ich kann mir das alles in meinem Kopf merken, ich habe alles im Kopf. Ja, genau. Und dann setzt man sich zwei Wochen später oder eine Woche später an die Korrektur ran und denkt, wie war denn das mal? Und dann geht's halt los. Also erstmal aufschreiben, deshalb, ich habe immer ein Buch immer dabei.
Du notierst tatsächlich analog.
Alles, ja, analog. Also auch digital. Ich habe meine Tools, mit denen ich digital Notizen mache, ne? Also die dann halt übers Handy eingesprochen, dann per E-Mail ankommen. Aber ich könnte nicht auf mein Buch verzichten. Nie, never. Der zweite Game Changer war tatsächlich Produktivität, der Schritt zurück. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Man ist in einem Projekt und man hat das Gefühl, oh Gott, das wird nichts. Und man hat irgendwie ein schlechtes Gefühl und man hat kein Ziel vor Augen. Und da war für mich der größte Game Changer, einfach zu sagen, bevor ich jetzt noch 2, 3, 4, 5 Stunden daran arbeite und mache und mache, einfach aus der Situation rausgehen. Schritt zurückgehen, was anderes machen, versuchen irgendwie aus der Situation, die dem Projekt und mir nicht gut tut, rauszukommen, Kopf frei zu kriegen und dann einfach nochmal neu anzufangen. Beziehungsweise vielleicht nicht neu, aber das, was ich bis dahin gemacht habe, dann einfach nochmal unter einem neutraleren Gesichtspunkt anzuschauen. Ich glaube, das ist auch ein Tipp, den ich sehr vielen Menschen geben würde, Schritt zurück. Egal bei was eigentlich. Ne? Auch wenn es zu emotional wird, einfach Schritt zurück.
Durchatmen, was anderes machen und nochmal neu anfangen.
Durchatmen, ja. Genau. Und vor allen Dingen, ich glaube, es hilft dabei. Also ich habe das Problem, ich bin ein sehr spontaner Mensch, ich bin ein recht impulsiver Mensch und das hilft mir dabei, vielleicht die erste impulsive Reaktion bewerten zu können und zu schauen, ist es die richtige Reaktion. Und das hat mich oft davor bewahrt, vielleicht einfach in Richtungen zu rennen, die nicht unbedingt die besten sind. Und dadurch werde ich produktiver. Genau.
Das ist tatsächlich ein guter Tipp. Ja, das ist auch einer, den ich erst spät gelernt habe. Ja, klar, kann ich mir alles merken. Nein, muss ich jetzt nicht nochmal notieren.
Doch, völlig logisch, genau.
Völlig logisch. War klar, was der Kunde wollte. Und dann geht die Diskussion los. Und mit sich selber oder mit anderen?
Genau. Und was, glaube ich, jetzt aktuell ein weiterer Meilenstein ist in der Produktivität, ich kann es nicht anders sagen, ist das ganze Thema KI. Ist halt im Bezug auf Produktivität, in Bezug auf was kann ich wie schnell umsetzen, ohne dabei an Qualität zu verlieren. Na, wir hatten es vor uns, den hohen Qualitätsanspruch. Aber dadurch unterstützt KI mich unheimlich. Das ist völlig klar.
Ja. Im konzeptionellen, also so verschriftlichen oder auch im visuellen?
Im visuellen auch. Wir reden jetzt nicht von den Bildern, die von ChatGPT oder von DALL-E irgendwie generiert werden. Ne? Also, ne? Aber im visuellen dahingehend, dass ich schon mit KIs arbeite, die zum Beispiel gewisse Illustrationsstile vorschlagen, in die man dann vielleicht mit aufgreifen könnte. Oder aber eben dann die rein administrativen Sachen, ne? Also Sachen, die geschrieben wurden, dann in Text umzuwandeln, die Klassiker. Das, was halt, glaube ich, heutzutage jeder macht.
Sollte man meinen.
Ich bin letztens auch, war eine sehr, also ich war total verwundert. Ich hatte ein Interview mit einer Studienabsolventin, deren Abschlussarbeit darum ging, wie Kreative mit dem Thema KI arbeiten. Und was ich total schräg fand, dass wohl laut ihren Erfahrungen oder das, was sie halt erlebt hat, die Menschen, die es interviewt hat, dass ungefähr 40% noch absolut ohne KI arbeiten. Und da dachte ich, wow, muss man sich leisten können.
Das sehe ich tatsächlich nämlich auch genauso. Es ist, wir arbeiten ja auch sehr viel im Marketing und in der Marketingkonzeption. Und das sind, machen wir uns alle nichts vor, sehr viele wiederkehrende Tasks.
Genau.
Die du einmal da ablegst mit so, das ist unsere Vorgehensweise, generiere mir das jetzt bitte mal auf den Case und dann muss man das natürlich noch überprüfen, aber man spart sich einfach schon mal, und der Kunde in dem Fall auch, 2 Stunden Tipparbeit. Und da verstehe ich nicht, dass Leute aufgrund von einer Ablehnungshaltung vielleicht auch, ich weiß nicht, manchmal ist auch so ein bisschen Ablehnung damit mit bei.
Ich glaube, das ist Angst. Ich glaube, dass das ganz große Thema ist Angst. Angst davor, ersetzt zu werden, Angst davor, das vielleicht nicht zu verstehen, oder Angst davor, zurückgelassen zu werden in irgendeiner Form. Ich glaube aber, dass die Gefahr gar nicht besteht, weil also es ist, glaube ich, es ist illusorisch zu denken, dass das ein KI-Boom ist, der auch wieder vorbeigeht. Na, ich glaube, wer das denkt, ist vielleicht meiner Meinung nach auf dem Holzweg. Ich glaube aber, dass wir damit lernen müssen, verantwortungsvoll umzugehen, ohne dass wir jetzt generischer werden, ohne dass wir austauschbarer werden. Und da habe ich in meiner Arbeit gemerkt, dass mir KI dort sehr wohl hilft. Genau.
Ja. Ich glaube, du hast auch, das war ein guter Punkt, finde ich, mit der Angst. Viele haben natürlich Angst, überholt zu werden. Viele haben natürlich auch Angst, glaube ich, dass sie sagen, wenn man es weiterdenkt, was passiert in 10 Jahren, wenn Leute schon damit aufgewachsen sind, wo wir jetzt die Auswirkungen von Social Media und Always On sehen? Was passiert dann mit der KI, wenn das immer weiter in die Tools zurückfährt und nicht mehr bewusst, wie jetzt via Apple Intelligence, wie es ist ein Hilfsmittel, es ist irgendwo integriert, aber ich sehe nicht mehr, dass das ist. Es wird dann irgendwann so die Magic-Technik, noch nicht mehr die Magic-Technik. Es ist die Technik, die ich benutze, die im Hintergrund ist. Wie selbstverständlich, ohne eine Risikobewertung oder eine Abschätzung, wie valide ist das jetzt, was da kommt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei LinkedIn ist bei mir seit ungefähr Wochen ein Thema, dass man sagt, ja, Google ganz schlecht. Ich suche nur noch Perplexity oder Claude oder was auch immer, weil der liefert mir die Quellen mit. Dann denke ich nur so, naja, wenn du nicht bei Google auf was klicken willst, dann beruhigt dich das nur im Hintergrund mit, was sind ja 5 Quellen, ob die valide sind, ob die biased sind, ob das die besten sind, solltest du besser selber noch beurteilen können, weil das ist dein Fachthema.
Und ich glaube, da sagst du was ganz Wichtiges, weil misstrauisch bleiben, das ist auf jeden Fall ultra wichtig, und vor allen Dingen die Fähigkeit zu besitzen, und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die uns weiterhin auszeichnen wird, das Ganze evaluieren zu können. Du hast gerade davon gesprochen, von der Angst, was in 10 Jahren sein wird. Die Angst kenne ich auch. Ne? Ich glaube, da müssen wir uns, klar, natürlich habe ich ein bisschen Angst, was in 10 Jahren sein könnte. Aber ich bin jetzt hier im Jetzt und ich kann nicht wissen, was in 10 Jahren ist. Also entscheide ich mich, keine Angst zu haben, weil ich kann es eh nicht beeinflussen. Also ich habe jetzt keinen Einfluss darauf, was in 10 Jahren sein wird. Und von daher finde ich es besser, im Hier und Jetzt am besten zu gestalten, ohne die Angst zu haben und dadurch stehen zu bleiben.
Gerade da sagst du, glaube ich, auch was Wichtiges, nämlich das Wort gestalten. Ich habe immer, jetzt gerade bei dem Thema KI, so ein bisschen das Gefühl, dass hier eher reguliert wird, anstatt gestaltet. Weil man jetzt Angst hat, wie du richtigerweise sagtest, was halt sein könnte. Man muss auch irgendwie gestalten. Also irgendwie muss man auch an dem Prozess teilhaben. Und wir als Designer oder kreative Menschen haben ja die Chance, das mitzugestalten.
Das ist sogar, glaube ich, unsere allergrößte Aufgabe. Und das sehe ich als essentiellen Bestandteil, dass wir dafür zuständig sind, Informationen zu gestalten. Ja, das klingt jetzt erstmal total, total banal, aber das ist unsere grundlegende Aufgabe. Weil wenn wir keine Informationen gestalten, ist es Dekoration. Dann, ne, dann ist es halt irgendwas, was hübsch ohne Selbstzweck schön sein kann. Aber das ist auch tatsächlich mein Selbstverständnis, dass ich sage, ich bin dazu da, um Informationen, welche auch immer, in die richtige Form zu packen und damit zu gewährleisten, dass sie A, richtig, B, für so viel wie möglich Menschen transportiert werden kann und aufbereitet werden kann. Genau.
Das würdest du so als dein Design-Ansatz-Credo...
Naja, da müssten wir, glaube ich, auf die Frage zurückgehen, was ist der Unterschied zwischen Design und Dekoration? Ne? Design ist ja immer ein zielgerichteter Prozess. Design hat ja ein Ziel. Ne? Also Design ist ja dazu da, dass ich etwas gestalte, um es nutzbar, konsumierbar oder ausführbar machen zu können. Das können Prozesse sein, das können Objekte sein, das können Informationen sein. Wenn keine zielgerichtete Aktion dahinter steckt, ist es würde ich jetzt mal sagen, Dekoration, was überhaupt nicht schlimm ist, oder es ist Kunst, kann natürlich auch sein. Na, also Kunst kann ja absolut nicht zielgerichteter Prozess sein. Aber ich bin weder Künstler noch Dekorateur. So, und von daher sehe ich das als Inbegriff meines Berufes, ja.
Als, wie sagen die Amerikaner, Craftsmanship? Handwerk sozusagen, ne? So als
ich weiß nicht, ob das ein Handwerk ist oder ob das eher so in Richtung Selbstverständnis ist, weil wenn ich das Selbstverständnis habe, dass ich Informationen, Prozesse gestalte, brauche ich ja das Handwerk dazu. Aber das Handwerk ist ja wohl klar. Also das muss ich beherrschen können. Ich muss aber zu jeder Zeit wissen, dass das, was ich tue, Menschen erreicht. Und das muss ich immer im Hinterkopf haben. Also das mache ich nicht, weil ich das schön finde, sondern es hat ja immer den Zweck, dass es andere Menschen aufnehmen, wahrnehmen, konsumieren.
Wie soll ich sagen? Bemerkenswert, dass du das so in dieser Klarheit halt auch ausdrückst, weil viele lavieren, glaube ich, immer so ein bisschen herum und sagen halt so, ja, es geht auch um Ästhetik, so, ne? Also es geht auch um Prinzipien der Ästhetik und so.
Natürlich.
Ja? Und sich da abzugrenzen von der reinen, ich mache Dinge wohlfühlig schön.
Ich würde mal sagen, die Ästhetik ist ja, es gibt ja unterschiedliche Arten von Ästhetik. Zum Beispiel, also es gibt eine Ästhetik, die zum Projekt passt, und es gibt eine Ästhetik, die vielleicht nicht zu einem Projekt passt. Aber es gibt ja nicht die eine Ästhetik, ne? Weil die ist ja immer wieder sehr individuell gefärbt. Und wenn ich jetzt an meine Projekte zurückdenke, gerade die, die mich jetzt maßgeblich auch beschäftigt haben, da war, glaube ich, nichts dabei, was künstlerisch ist. Also ich ziehe mir den Schuh gar nicht an. Ich bin kein Künstler. Ne? Es gibt Künstler und die machen wahnsinnig tolle Sachen. Und das ist, da ziehe ich den Hut davor. Also das soll gar keine Abgrenzung oder keine Herabstufung sein. Aber ich weiß, dass ich in meinem Beruf kein Künstler bin. So, und das ist, glaube ich, ein Selbstverständnis, was mir immer hilft, auch so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Weil ich natürlich auch dafür da bin, Marken, Unternehmen zu unterstützen, die Zielgruppen zu erreichen, die sie wollen.
Also Informationsvermittler, visueller Informationsvermittler.
Aufbereiter, Vermittler und dafür Sorgetrager, dass die Informationen richtig aufgenommen werden kann. Ja.
Das ist finde ich, da sprichst du was Richtiges an, eines der wichtigsten Felder, dass man immer die Zielgruppe, die Rezipienten mitdenkt, was halt bei, ich glaube, da ist die schöne Abgrenzung zur Gestaltung des rein der rein schönen Gestaltung ist nämlich da ist der Rezipient oder die Rezipientengruppe erstmal egal. Das geht um mich. Es geht um mich und meinen Ausdruck. So, ne? Das ist sehr individuell und sehr persönlich, was Kunst generell ja auch sein sollte. Und ich glaube, das ist eine schöne Abgrenzung. Ich glaube, die werde ich mir entlehnen. Die macht sehr, sehr klar, wo da der Unterschied ist.
Genau. Und ich stelle dann ganz oft fest, dass sich dann Menschen angegriffen fühlen, weil sie dadurch das Gefühl haben, dass Kunst dadurch herabgestuft wird. Und das ist nicht mal ansatzweise mein Anliegen, sondern Kunst ist ein kreativer Schaffensprozess, der aus dem Selbstzweck heraus entstehen kann, wie du es gerade gesagt hast. Und daraus entstehen natürlich ganz, ganz viele neue Einflüsse, Impulse, natürlich. Und auch in meinem Schaffen, wenn ich das mal so ausdrücken darf, steckt natürlich viel von mir selber drin, natürlich, logisch. Na, von meiner Persönlichkeit, von meinen Erfahrungen, von meiner Sozialisation, auf jeden Fall. Aber als Künstler würde ich mich dahingehend nicht bezeichnen, weil das wäre anmaßend für mich.
Ja, ich glaube, damit setzt man Kunst auch nicht herab und erhöht Design, weil es nebeneinander läuft. Und ich glaube, das Selbstverständnis, das muss man dann auch für sich selber klären, so im wahrsten Sinne des Wortes. Ne?
Genau. Also es gibt viele Grafiker, deshalb bezeichne ich mich auch nicht als Grafiker, weil der Begriff Grafiker ist ja gerne mal so eine Schnittstelle aus Kunst, Information, Design. Und deshalb habe ich mich mit dem Begriff Grafiker immer nicht angesprochen gefühlt, weil Grafiker können durchaus auch Plakate, Projekte machen, die sehr, sehr künstlerisch sind. Ne? Also das kann natürlich, ne? Und das bin ich nicht. Und deshalb glaube ich, dass Designstratege für mich sehr wohl der bessere Begriff ist, den ich lange, lange gesucht habe. Aber genau da steckt auch jede Menge Selbstverständnis für meinen Beruf dahinter.
Also, du hast dann bewusst auf den Begriff Art Director verzichtet und eher in Richtung Strategy sozusagen das gebracht.
Das ist vollkommen richtig und ich glaube Art Director, Creative Director, wie auch immer, you name it, das sind Bezeichnungen, die aus Agenturen herauskommen, die aber, glaube ich, bei Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die wissen im Zweifel nicht, was der Unterschied zwischen einem Junior, Senior, Art Director, Creative Director, sonst was ist. Von daher ist es dann schwer zu erklären, ich bin jetzt Art Director. Ach, du machst Kunst. Nein. Na, und deshalb, also ich habe, glaube ich, 1,5 Jahre gebraucht, um diesen Begriff für mich zu finden. So, und ich glaube, der beschreibt das ganz gut, weil eben das Strategische immer noch mitschwingt, dieses zielgerichtete und vor allen Dingen auch nicht unter Umständen, sondern sehr auf datengetriebene, zielgerichtete Gestalten. Genau.
Das ist bei dir auch ein Thema, dass du halt sagst, ich brauche erstmal eine fundierte Datenlage.
Natürlich. Und da sind Daten sind alles, was ich bekommen kann. Also wenn jetzt jemand ankommt, hey, ich hätte jetzt gerne, ich habe jetzt ein Projekt, mach mal ein Plakat oder keine Ahnung was, mach eine Website. Dann sage ich, okay, worum geht's denn überhaupt? Und lass uns doch erst mal sprechen. Und bevor ich mit Kunden anfange zu sprechen oder bevor ich mit Kunden anfange zu arbeiten, steht erstmal ziemlich viele Gespräche an. Also ich unterhalte mich erstmal, wo kommst du her, wo willst du hin, wie siehst du dich selber, wie siehst du deine Arbeit. Also es ist eine sehr wertebasierte, datenbasierte Arbeit, wobei Daten jetzt nicht bedeutet, dass ich jetzt die neuesten Hochrechnungen aus irgendwelchen Datenquellen brauche. Okay. Schön, die zu haben. Aber Daten ist ja alles das, was ich an Informationen bekommen kann. Und das ist für mich extrem wichtig, weil ich ansonsten das Gefühl habe, ich mache zwar irgendwas, aber es fehlt der Sinn und Zweck dahinter.
Klar, Studien sind immer wichtig, ne? Aber wir wissen auch, es gibt mehrere Studien zu jedem Thema.
Das meinte ich jetzt nicht, dass ich mich jetzt auf Umfragen jetzt unbedingt beziehe. Na, es kommt immer darauf an, wer hat die Umfrage gestellt und was war der Zweck dahinter. Ja klar, das meine ich nicht. Aber selbst das Gespräch mit dem Kunde an sich ist ja ein Erfassen von Daten. So, und das brauche ich unbedingt, damit ich dann auch sinnvoll das erstellen kann, was dem Kunde auch was bringt.
Hast du so eine Art Onboarding-Fragebogen-Template, wo du sagst, das ist so ein Set an Sachen, die ich immer abfrage oder abfragen muss, um so ein bisschen ins Tun zu kommen?
Jein. Also ich habe einen Pool aus Elementen, die ich vor der Zusammenarbeit abfrage, aber ich habe keinen Fragebogen, dem ich jedem Kunde zuschicke. Genau, also ich kenne das aber tatsächlich, dass es Menschen gibt, die haben immer denselben Fragebogen, schicken den raus und sagen, ja, das ist jetzt ein allgemeiner Fragebogen, so arbeite ich nicht. Also es ist schon individuell auf den Kunde zugeschnitten. Und ja, natürlich, ich fange nicht jedes Mal an, mir Fragen neu auszudenken, völlig klar. Thema Produktivität. Aber das habe ich und das ist mir unglaublich wichtig. Also das läuft bei mir immer über einen kleinen Workshop.
Und das ist auch, was du sagen würdest, das ist so ein Ding, da kann ich nicht von abrücken.
Das muss sein. Und ich muss ja auch dich kennenlernen, ne? Also jetzt, wenn du jetzt Kunde wärst. Ich muss ja dich kennenlernen. Ich muss ja wissen, wie du tickst. Ich muss wissen, was du willst. Ich muss wissen, wer du bist. Es geht nicht darum, jetzt eine tiefenpsychologische Therapiesitzung zu machen. Aber es geht natürlich schon darum, deine Motive kennenzulernen. Und das, ne? Also, weil du hast jetzt meinetwegen Produkt XY oder du willst jetzt ein neues Corporate Design haben. Wir können natürlich sagen, Zielgruppe möchte vermeintlich das und das sehen. Aber ich glaube, viel wichtiger ist es, dich als Person in dein Corporate Design reinzubekommen, so dass die Zielgruppe auch checkt, wer du bist. Und da fängt ja dann das Interessante an.
Und sich dann im besten Fall darüber angesprochen fühlt. Ja.
Genau, also das ist das Ziel, ne? dass dann eben auch eine Schnittmenge entsteht zwischen Zielgruppe, gefällt das und es ist genügend, wie nenne ich es, genügend Wertekommunikation in dem Corporate Design drin. War das jetzt blöd? Du weißt, was ich meine, oder?
Also ja. Steckt wie sagt man so schön, der DNA-Teil und die persönlichen, die genau. Werte, das kann ja auch eine Brand oder ein Unternehmen sein,
Wobei, da würde ich, na, da wäre ich ganz vorsichtig. Also ich meine jetzt auch nicht dieses Bullshit-Bingo, wir machen jetzt eine About-Page und dann schreiben.
Das wollte ich jetzt gerade sagen.
Boah, nein, nein. Also ich würde ungefähr, also ich will jetzt keine Prozentzahl nennen, aber ich sage mal, Marken, hör doch auf, mir irgendwelchen Scheiß zu erzählen. Jetzt ganz ehrlich, erzähl mir doch nicht, dass ihr auf Diversität setzt, wenn ihr nur weiße Menschen angestellt habt. Das ist doch vollkommen okay, dass ihr nur weiße Menschen angestellt habt. Dann erzähl mir doch aber nichts, dass ihr jetzt sonst wie für Programme habt laufen. Na? Also bitte seid ehrlich in dem, wie ihr kommuniziert und fangt nicht an, irgendwelche Worthülsen oder Bildwelten zu produzieren, die nicht der Wahrheit entsprechen. Von daher würde ich sagen, eher weniger Heuchelei und mehr das abbilden, was ihr wirklich seid.
Ja, ja, ja. Stichwort jetzt Greenwashing, Pinkwashing und...
Alles. Genau, das ganze Washing, X-Washing, genau.
Vieles passiert ja auch aus Unwissen, ist ja gar nicht so dieses Ding, sondern man sieht es irgendwo und sagt halt, ey, das ist wichtig, das machen wir auch. Und das sollte man nicht machen, nur damit man es hat. Das ist kein Siegel, das ist kein Prädikat irgendwo, was man, das muss man auch machen.
Vor allen Dingen ist es auch nichts, was man dann eins zu eins auf die About-Page von der Website setzen muss. Und das ist was, was gelebt werden muss. Ne? Und wenn es nicht gelebt wird, ist es eine reine Plattitüde und damit Heuchelei.
Genau, dann ist es nämlich eine Außendarstellung und keine nach innen strahlende. Also wir sagen immer, das muss nach innen und nach außen strahlen. Also zuerst muss es nach innen strahlen.
Anders, ich würde es sogar noch formulieren, es muss von innen heraus kommen. Heißt das dann Inside Out?
Inside Out? Outside In? Nee, Inside Out. Inside Out ist okay.
Im besten Falle ist dann sogar die, ich sag's mal, die Employer-Brand und die Consumer-Brand oder wie auch immer gar nicht so weit voneinander entfernt. Weil das ist auch das, was ich dann beobachte. Es gibt eine Marke und es gibt dann die Arbeitgebermarke und da muss dann ganz viel geschrieben werden, wie wir denn ganz viele tolle neue Leute anziehen und für uns interessieren. Und dabei stimmt noch nicht mal die Hälfte. Führt dann dazu, dass sich Leute für dich interessieren, die dann eh enttäuscht sind, wenn sie bei dir anfangen. Bringt also gar nichts.
In der Strategie siehst du es auch als holistisches Konzept?
Natürlich. Also ich sehe das immer ganz kritisch, wenn Marken, Unternehmen, wie auch immer, sagen, wir brauchen jetzt Employer Branding. Ja, okay, das ist voll cool und das ist völlig verständlich, dass ihr das braucht, aber guck doch erstmal deine Marke an. Fang doch mal an, wir gucken uns mal zusammen deine Marke an, gucken mal, wie es da aussieht, weil wenn es bei deiner Marke kacke aussieht, wird deine Employer Brand nicht besser werden. Also es ist immer ein ganzheitlicher Ansatz. Und ich würde sagen, Employer Branding ist immer Markenarbeit und zwar an der eigentlichen Marke. Dort geht's immer los.
Ja, ich fürchte, das Problem bei größeren Unternehmenseinheiten, also größer meint damit schon 50, eher sogar mittlerweile, die fahren aneinander vorbei. Das eine ist HR und das andere ist, die machen da was online, in Social Media. Und manchmal gibt es da natürlich auch Kämpfe um interne Budgets, was auch immer alles, aber die arbeiten oft genug nicht zusammen, sondern aneinander vorbei. Und dann ist man, also gerade wir, auch ich als Designer, Creative Director, wie auch immer, bin dann auf einmal in so einer Situation, und das jetzt als Statement verpackte Frage, ob es dir auch so geht, ist man auf einmal in einer Moderatoren, ich will jetzt nicht Mediatorenrolle sagen, geht dir das auch so?
Das geht mir total so und ich glaube, sondern das ist ja die Arbeit, wo es dann richtig interessant wird, ne? Weil das geht ja so an die Grundfesten. Das ist also gerade wenn wir die erste Kontaktsituation haben, wenn wir dann uns unterhalten, man merkt wirklich alles. Man merkt interne Konflikte, man merkt, wo es vielleicht ein bisschen knirscht. Das alles bekommt man mit und natürlich wird es dann interessant. Und dann, bevor ich irgendwas an Gestaltung mache, bevor ich nur einen Finger in irgendeinem Programm rühre, geht es genau um die Themen. Und ich glaube, das ist der strategische Teil meiner Arbeit, der, wenn der richtig gut gemacht ist, ist eigentlich der Rest dann nur noch Umsetzung. Weil dann habe ich so, dann steht die Strategie schon so im Kopf fest, dass eigentlich das Design nur noch Ausdruck dessen ist, was in der Strategie formuliert wurde. So, ne? Und andersrum ist es dann, wenn man eben gleich mit dem Design anfängt, wenn man gleich anfängt zu sagen, ja, wir machen jetzt neue Farben oder was auch immer, neues Logo, wird spätestens dann überholt sein, wenn man sich die wirklich wichtigen Fragen stellt, nämlich die Fragen zum Thema Strategie, Marke, Du kennst es. Genau das, was du gerade gesagt hast. Man wird so Moderator, man wird ein bisschen auch so ein kleines bisschen manchmal Therapeut. Weißt du wie?
Ja, ich wollte den Begriff Mediator oder sowas halt gerade so ein bisschen umschiffen.
Und was halt wichtig ist, wir sind diejenigen, die mit dem Blick von außen kommen. Na, weil du kennst es ja selber, Unternehmen kochen in ihrem eigenen Süppchen und natürlich will jeder das Beste erreichen und da will nie, hat meistens keiner eine schlechte Absicht. Aber man ist halt in seinem Ökosystem, in seinem Biosystem gefangen und ich glaube, diese Draufsicht von außen als neutrale Person ist ultra wichtig. Die kann manchmal wehtun, wenn man ehrlich ist. Aber ich glaube, das ist dann der Punkt, wo Änderungen stattfinden muss, um dann wirklich dann auch zu einer ganzheitlichen Betrachtung, also zu einem ganzheitlichen Design führen zu können.
Weißt du? Zu einer Gestaltung, im wahrsten Sinne des Wortes halt.
Ne? Genau, Gestaltung. Und dann geht es wieder darum, Prozesse, was auch immer, zu gestalten. Also wir gestalten. Genau das. Und davon unabhängig, was es ist. Genau. Und deshalb ist meine Arbeit eben, deshalb war mir das Thema Strategie auch so wichtig, weil ich eigentlich nie unstrategisch arbeite.
War das auch so ein Motivator für dich, aus der Agentur, aus dem Agenturgeschäft, aus der Agenturwelt rauszugehen und zu sagen, ich mache das jetzt als Büro von mir aus, buche mir Fachleute, Fachmenschen, wie auch immer hinzu, wenn ich sie brauche, aber ich bin jetzt der Stratege hier, ich arbeite zwar in einem selbstgewählten Team, aber nicht in einer größeren Organisationseinheit, wo es um viele andere Dinge auch noch geht.
Ja, also ich würde die Frage erstmal mit Ja beantworten. Das war einer der Gründe, warum ich mich für die Selbstständigkeit entschieden habe. Ich muss dazu sagen, ich habe in meiner Agenturzeit wahnsinnig tolle Leute kennengelernt. Und da sind unheimlich fähige Leute dabei, von denen ich wahnsinnig viel gelernt habe. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich bin ja jetzt auch, ne, war damals, ich in die Selbstständigkeit bin, 40. Es war dann so mal der Moment, wo man überlegt hat, wo will ich hin? Na, du kennst das. Und dann war so die Überlegung, eigentlich möchte ich direkt am Kunde arbeiten. Und ich möchte nicht, dass ich über stille Post mitbekomme, persönlich eingefärbt, individuell gefärbt, was denn vielleicht der Kundenkontakter, der Projektmanager, wie auch immer die Stelle heißt, mir dann an Informationen weitergibt. Ich bin wahnsinnig gerne am Kunde. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen damals noch Grafiker gewesen, der unheimlich gerne am Kunde war, der in Workshops gern dabei war. Und ich glaube, diese Art zu arbeiten kann ich am besten konnte ich damals eigentlich nur in meiner eigenen Selbstständigkeit. So, bedeutet natürlich, dass man für erstmal vermeintlich kleinere Marken arbeitet, aber das ist nicht weniger wichtig und nicht weniger anspruchsvoll, wie ich finde. Genau, und das war der Weg, den ich gegangen bin. Und in diesen zweieinhalb Jahre, fast drei, habe ich unglaublich viel gelernt. So, und diesen Lernsprung, wer ist denn das? Ja, die Lernkurve, genau. Genau. Und das ist steil nach oben gegangen und das hört irgendwie nicht auf. Und das ist auch das, was ich an meiner Selbstständigkeit so liebe, dass das nie aufhört, Neues mir beizubringen. Also, ne? Weil Stillstand ist eh das, was ich total fürchterlich finde. Und hier in meiner Selbstständigkeit ist kein Stillstand da. Geht schon gar nicht, weil wenn Stillstand da wäre, hätte ich kein Geld.
Ja, das ist eine klare Logik. Genau. Hast du denn da deswegen auch so ein bisschen das Crossmediale schon in der Agentur ausgesucht, weil es ja auch eher so an der Schnittstelle von vielen Dingen ist, wo man mit viel Neuem auch in Berührung, also wo es eher progressiv ist als klassische Print-Werbegrafik, sagen wir mal.
Ich weiß, was du meinst. Ich würde mal den Begriff progressiv gar nicht dafür nehmen wollen, weil egal, ob das jetzt Print oder digital oder welcher Kanal auch immer ist, das sind nur Kanäle. Also es sind tatsächlich nur Kanäle, ob das jetzt Print ist, ob das digital ist, analog, was auch immer. Die Botschaft und die Art der Botschaft muss ja stimmen.
Ich glaube, Progressivität war jetzt ein bisschen das falsche Wort. Ich meinte eher, klar sind es nur neue Kanäle, die man im Zweifelsfall mit demselben bespielt, aber das ist, wo die Neuerungen eher wöchentlich sind und nicht jährlich. So, ich glaube, das meinte ich mit Progressivität.
Das meinst du? Mhm. Ich glaube, das war kein Grund, dass ich dort eher dieses Cross-Mediale oder Nee, ich glaube, das war nicht der Grund, sondern ich glaube, dieses sämtliche Kanäle wirklich nur als Kanäle zu betrachten, macht dich frei davon zu sagen, wie es in Agenturen ja immer noch leider üblich ist, der ist Print, der ist digital, der macht das, der macht Social Media. Und das ist tödlich in unserer Arbeit, finde ich. Aber dieser schnelle Wechsel, der kann, von dem du gerade gesprochen hast, der kann bisweilen natürlich auch total ermüdend sein, weil das gefühlt jeden Tag irgendwas Neues kommt. Der kann auch zu so einer Abstumpfung führen, ne, dass man halt irgendwie sagt, so, ich komme da nicht hinterher oder es ist viel zu viel oder das ganz klassische Shiny Object Ding, ne, das ist jetzt das neue große Ding, da müssen wir alle draufsetzen. Keine Ahnung, wenn die 10. Community aus dem Boden schießt oder keine Ahnung was, da ist halt dann wiederum das wichtig, dass man das einschätzen kann. Ne? Und da hatten wir ja wieder beim Anfang, wo wir uns drüber unterhalten haben, die wichtigste oder eine der wichtigsten Eigenschaften wird dieses Einschätzen können. Ja, und das bewahrt einen davor, dieses Shiny Object-Thema darauf reinzufallen oder aber eben stehen zu bleiben.
Ich bin auch gerne Fan von neuen Gadgets und neuen Tools, mit denen man spielen kann. Voll schön. Das ist halt, das hast du gerade, glaube ich, richtigerweise gesagt, so dieses Shiny Object-Ding, the grass is always greener on the other side. So, das ist immer so. Das, da muss man sich ein Rüstzeug gebaut haben über eine Zeit hinweg, wo man zu einer Einschätzung kommt. Und zwar zu einer schnellen. Wo man sagt, so, das lassen wir jetzt mal beiseite, wir konzentrieren uns hierauf.
Genau, und vor allem die Grundlagen müssen erstmal stimmen. Also es bringt dir ja nichts, wenn du da nah auf den neuesten Hypezug drauf einspringst, aber kein Budget hast, um die Grundfesten nicht mal in Ordnung zu bringen.
Ich habe es gestern in einem Newsletter geschrieben und das erlebe ich auch seit mehreren Jahren, dass es halt ist, dass tatsächlich im gerade auch im Marketing oder im Design oder auch in Social Media viele Jüngere sind, wo dann im Unternehmen gesagt wird, das wissen die schon, das neu, das deren Ding, die leben da drin, das machen wir jetzt mal. Dann machen wir alles, was die sagen. Jetzt merke ich aber, ich brauche eigentlich ein Konzept und wir müssen das ja auch ins Unternehmen integrieren, wo so ein bisschen das halt fehlt, dieser strategische Ansatz, sondern man das macht, was man selber denkt, was gut ist. Was vielleicht manchmal der schlechte Ratgeber ist, so.
Ja, also ich glaube, das kann man am besten damit beschreiben. Was hat letztens, wo habe ich das gelesen? Ich weiß es gerade nicht. Wenn Politiker auf TikTok auf das 500. Meme aufspringen und das dann reproduzieren, kann eigentlich nur cringe werden. Und ich meine mit Absicht jetzt cringe, weil es einfach so ist. Ne? Das ist auch der Punkt, wo ich sage, es ist, glaube ich, das Spannungsfeld zwischen den jüngeren Generationen zu auf der einen Seite zu vertrauen, weil die wissen schon sehr gut, wie die ticken. Ne? Und ich muss ehrlich zutrauen, ich traue mir absolut nicht zu, eine TikTok-Kampagne, Strategie zu machen, weil ich bin zwar auf TikTok, guck mir das an, aber ich traue es mir nicht zu, weil ich nicht in diesem Kanal denken kann. Und das ist, glaube ich, auch wichtig heutzutage zu sagen, natürlich könnte ich das mit anbieten und ich könnte jetzt irgendwas empfehlen und ich könnte sagen so, hey, du musst jetzt keine Ahnung, das Meme machen und wir müssen jetzt das Video mit dir machen. Aber dann würde ich, glaube ich, dir Mist verkaufen und das möchte ich nicht. Also von daher ist es, glaube ich, auch wichtig zu sagen, das kann ich nicht. Wenn du das haben möchtest, geh bitte zu den Menschen, die das können.
Genau, genau. Und ich glaube, da ist nämlich auch so ein bisschen die Schnittstelle und gleichzeitig die Demarkationslinie. Ne? Aus dem Vorgespräch weiß ich, dass wir beide keine Fan von solchen Generationsbegriffen sind und Generationssortierungen, weil das ist für eine grobe Einteilung und eine grobe Schublade eine nette Idee, aber das sagt halt nichts. Das war in meiner Generation schon so. Das ist, dass ich nicht derjenige war, der da reingepasst hat vielleicht.
Absolut. Und vor allen Dingen dieses, was ich auf LinkedIn immer wieder lese, sorry für den Rant jetzt nochmal an der Stelle, aber dieses, die jüngere Generation will nicht arbeiten oder die Boomer-Generation, bla bla bla. Boah, da raste ich aus. So dieses, klar, wir machen es uns ganz einfach und wir verwenden verschiedene Attribute auf eine ganze Gruppe von Menschen und denken, dann haben wir recht. Das Einzige, was du damit erreichst, ist es dir selber einfacher zu machen und denkst, du hast damit dann einfach einfache Fragen für komplizierte Antworten gefunden. Könnte ich ausrasten. So, und sowas nennt sich dann Stratege.
Es gibt keine einfache Antwort auf komplizierte
Fragen. Nein, Frage. Kannst nie. Und das ist nämlich, glaube ich, auch der größte Tipp, den ich geben möchte, differenzieren. Immer differenzieren. Diese pauschalisierten Antworten, die wir heutzutage überall finden, treffen nie zu. Oder wenn, dann nur auf einen kleinen Teil. So, und diese Differenzierung ist unglaublich anstrengend. Ich weiß, die kann unglaublich anstrengend sein, aber ohne das kommen wir nicht weiter.
Das siehst du auch so ein bisschen als dein Credo, dass du sagst, Differenzierung ist für mich wichtig. Also ich möchte nicht, was wir eben auch so ein bisschen hatten am Anfang, klar, ich habe die Studie, jetzt sage ich dir, im Employer Branding musst du das machen, deswegen müssen deine Company-Farben so sein, sondern es geht um eine Differenzierung auch für dich im Projekt und auch in den Kundinnen sozusagen, ne?
Absolut, vor allen Dingen, es hat ja auch was ein bisschen was mit Demut zu tun, ne? Also ich meine, diese Demut, die da dahinter steckt, einfach zu sagen, ich kann nicht alles wissen, sondern wir können uns versuchen, da ranzutasten und wir können schauen, ob wir vielleicht Wege finden, möglichst viele Menschen richtig anzusprechen. Aber ich kann dir jetzt nicht mit einer einfachen Antwort sagen, damit wirst du auf jeden Fall alle Menschen sofort dazu bringen, dich in dein Herz zu schließen.
Wie wäre ich Platz 1 bei Google? Mit dieser Frage schon mal nicht.
Genau das. Ja? Und ich glaube, diese Differenzierung ist umso wichtiger, weil wir leider heutzutage sehr viele Menschen haben, die versuchen, uns einfache Antworten zu geben. Na? Ich rede da von dem blauen Menschen, also na, blau, AfD, um das mal anzusprechen. Und das ganze Thema Populismus beruht ja darauf, dass ich einfache Antworten auf komplizierte Fragen gebe. Und das ist einfach, das ist schnell zu verstehen, angeblich zu verstehen, aber es führt halt einfach nur dazu, dass wir uns immer weiter auseinander bewegen. Und ich versuche meiner Arbeit, dass wir immer weiter wieder zusammenkommen.
Und das ist auch dein Verständnis, wo du halt sagst, so inklusive Designkonzepte meint genau das. Es meint eine Differenzierung. Ich muss erstmal differenzieren. Würdest du jetzt so sagen, ich muss erstmal differenzieren, um inklusiv gestalten zu können oder Inklusion gestalten zu können, so.
Genau, also ich gestalte keine Inklusion, weil dafür gibt's halt wirklich Menschen, die das halt richtig gut können. Das sind diese ganzen Diversity-Beauftragten, Trainer und,
ne? Ich meinte jetzt nicht Inklusion in dem Sinne, sondern...
Also, weil das ist ja, ne, es gibt ja dann auch welche, die sagen, ach, ich mache mal einen Inklusionsworkshop mit oder ich mache bei euch auch gleich, ich bin Grafiker und mache noch einen Rassismus-Workshop, wo ich denke, nee, bleib mal bei deinen Leisten.
Ja. Ach, sowas kommt hier unter? Nee, das habe ich noch nicht gesehen.
Habe ich schon erlebt. Und nein. Ne? Also ich würde mir nie zutrauen, einen Rassismus-Workshop zu machen. Aber wie auch immer, um inklusiv gestalten zu können, muss ich wissen, wer denn erstmal ausgeschlossen wird. Das ist ja grundsätzlich. Und dazu muss ich differenzieren. Ich muss schauen, wer ist davon betroffen, wer ist davon vielleicht nicht betroffen, wer wird vielleicht hinten runterfallen oder wer fällt immer hinten runter. Und dazu muss ich Fragen stellen, ganz, ganz viele Fragen stellen. Dazu brauche ich einen offenen Geist, der auch mal, sorry für das Wort, keine Denkverbote hat. Ich weiß, ich hasse dieses Wort, aber es gehört mit dazu. Ne? Aber genau, also man muss differenzieren, man muss ganz viele Fragen stellen, um überhaupt inklusive Designkonzepte aufstellen zu können. Mhm. Ja, definitiv.
Mhm. Aber damit gestaltest du dann aber auch wieder Inklusion.
Genau. Also damit versuche ich dann, diese Inklusion zu gestalten beziehungsweise zu unterstützen und versuche, dass einfach mehr Menschen wieder mehr zusammenkommen. Dieses Miteinander, anstatt diese Gräben zu bilden.
Und du würdest auch unterschreiben, dass Design dabei hilft? Also ich will jetzt gar nicht allzu weit ausholen, aber so gerade wo wir jetzt die Blauen hatten oder Parteienlandschaft, Populismus, sich pro Demokratie, ne, würdest du da so das Verbindende sozusagen, dass du sagst, man ist auch als Gestalter, als Stratege, wie auch immer, da mit in dem Boot, wenn man sich schon als Teil des Problems begreift, kann man auch Teil der Lösung sein und man sollte dann auch die Lösung sein.
Wer wenn nicht wir? Also wer wenn nicht wir? Und jetzt sage ich mal GrafikerInnen, DesignerInnen, ne? Also diese ganzen Personen, wer wenn nicht wir? Wir gestalten die Informationen, wir bringen die Informationen in das richtige Gewand und wir sorgen dafür, dass so wenig wie möglich Menschen ausgeschlossen werden von dem, was kommuniziert wird. Natürlich, das ist eine grundlegende Aufgabe in unserer Arbeit, finde ich. Und das ist eine Riesenverantwortung. Weil wir werden nie immer alle Menschen erreichen können. Das geht per se nicht, klar. Aber wir können versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen. Und ich will jetzt nicht ganz so theoretisch werden, aber selbst in den SDGs von der UN wird ja mit definiert, leave no one behind. Und das ist so, ne? Also einfach niemanden zurücklassen. Einfach mal niemanden zurücklassen. So, ich glaube, wenn man immer daran denkt, ist man schon ziemlich cool unterwegs.
Das ist schon, schon was ein gutes Schlussstatement. Ich glaube, das schneide ich um. Nee, ja, ist eine schöne Sichtweise, finde ich. Also du halt sagst so, ganz klar gesagt, das ist unsere Aufgabe. So, ne? Also wir sind diejenigen, die Informationen gestalten. Deswegen müssen wir im Blick haben, wofür es ist und wen es erreichen soll und wofür es stehen soll.
Ich gebe immer ein gutes Beispiel. Stell dir mal vor, du bist alt und du siehst nicht mehr richtig. Nein, ich meine jetzt nicht dich.
Nein, Quatsch, ich weiß,
was du meinst. Nein, stell dir vor, du bist alt oder du hast in irgendeiner Form irgendeine Beeinträchtigung, Behinderung und du kannst Sachen nicht richtig sehen. Fändest du das cool? Nein, ich nicht. Und ich möchte dafür sorgen, dass es weniger Menschen so geht, dass die immer weniger, also ich möchte dafür sorgen, dass die Barrieren, Zutrittsschwellen immer geringer werden, dass wir so viel wie möglich Menschen mitnehmen können. Ganz einfach. So, und ich glaube, das ist doch ein Grundverständnis von unserem Zusammenleben, dass wir einfach miteinander denken sollten, anstelle immer nur zu sagen, ich finde das jetzt aber schön, ich mache das jetzt so, wie ich das will. Ja, dann mach das, aber dann geh bitte in die Dekoration, dann dekoriere irgendwas, aber dann bist du in deinem Beruf hier falsch. Da bin ich auch sehr, sehr stringent, um das mal so zu formulieren. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Ethik, die ich da in meiner Arbeit habe, die ich für alle bindend betrachte, die in unserer Branche arbeiten, ja.
Ich glaube, das ist so ein bisschen die Quintessenz aus dem, was wir vorher hatten, dass das so, dass das keinen Sinn macht, alle über einen Kamm zu scheren.
Verallgemeinerungen waren noch nie gut. Die waren vor 500.000 Jahren, na gut, vielleicht ein bisschen, aber vor 2000 Jahren waren
es nicht so viele Leute, da war es okay.
Genau, ne? Wie gesagt, das ist immer doof. Wenn du irgendwann anfängst, irgendwas zu verallgemeinern, tust du immer Menschen Unrecht. Und das ist irgendwie, ja, einfach mal netter sein.
Das sowieso. Das ist ein Hallo hat, also ich will jetzt nichts sagen, aber wie meine Oma immer gesagt hat, ein freundliches Hallo kostet dich nichts. Und ein Danke auch nicht. So, ne? Und das sollte man auch in Kundenprojekten. Nett zueinander zu sein, schadet auch in Kundenprojekten nicht.
Ich finde, man sollte, egal was ist, man kann auch Konflikte nett austragen. Nur weil ich einen Konflikt mit einer Person habe, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht freundlich und nett sein kann. Mhm. Und gerade in Kundenprojekten natürlich, also in Grenzen natürlich, ne? Also wenn mich jetzt jemand persönlich angreift, was ich auch schon erlebt habe in Kundenprojekten, nicht in aktuellen Kundenprojekten, um das mal hier klar zu machen. Ja. das hat natürlich dann schon, also da muss man ganz klar einen Stopp setzen. Aber natürlich gibt es in laufenden Projekten auch Konflikte. Ne? Das ist ja völlig normal. Und auch das kann man in einem freundlichen, höflichen Ton einfach klären, ansprechen und lösen.
Ja. Ja, wichtig ist auch da, oder ist es, sagen wir, ich formuliere es mal als Frage, ist es für dich wichtig, da auch das persönliche Stresslevel auf einem Niveau zu halten, wo du auch die Freundlichkeit, also das freundliche Miteinander leben kannst? Weil Stress führt ja oft genug dazu, dass man sehr knappe, kurze Kommunikation macht, in der für sowas kein Raum mehr ist. Versuchst du das wirklich so im Alltag und in den Projekten halt möglichst stressreduktionsmäßig anzugehen?
Also Stressreduktion ist grundsätzlich, glaube ich, immer ein ganz guter, also eine gute Art, sich um sich selbst zu kümmern und damit auch die Qualität zu gewährleisten. Ich glaube, das, was ich mir da sehr angewöhnt habe, ist dieses der Schritt zurück. Wenn ich das Gefühl habe, also gerade das schriftliche Medium, sei es jetzt E-Mails oder WhatsApp oder keine Ahnung was, da kann natürlich viel falsch verstanden werden. Ne? Also ich schreibe dir jetzt eine Nachricht, du weißt selber, wie es ist, und die kannst du so lesen, die kannst du so lesen, die kannst du so lesen. Und gerade deshalb ist es im Schriftlichen wichtig, dann einfach vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, nochmal zu lesen, oder ist vielleicht ein persönlicher Termin doch besser, um gewisse Sachen zu klären. Bedeutet jetzt nicht, dass man aus jeder E-Mail ein Meeting machen muss, Thema Agenturen, ne? this meeting could have been an email. Ja. Aber ich glaube, das Zwischenmenschliche darf man nie vernachlässigen, weil ich weiß ja nie, in welcher Situation meine Nachricht dich erreicht und wie du das dann auffasst. Von daher gehört zwei Sachen dazu. Ich glaube, man darf in das geschriebene Wort nicht zu viel reininterpretieren. Na, wenn man das Gefühl hat, boah, das hat er jetzt aber unfreundlich geschrieben, vielleicht einfach überlegen, vielleicht lese ich das nur gerade unfreundlich. Na, also Schulz von Thun lässt grüßen. Na? Und dann halt einfach, ja, die persönliche Komponente spielt eine unglaublich wichtige Rolle. So. Das heißt nicht, dass ich alle meine Kunden, Kundinnen heiraten möchte. Nein. Aber es gehört ein gewisses Grundmaß an Kommunikationskompetenz dazu, dass wir gut miteinander arbeiten können. Ja.
Nicht nur, wie schreibe ich, sondern wie fasse ich Dinge auf. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil oft ist es auch so, man hat schlecht geschlafen, auch das Wetter ist blöde, irgendwas, was man nicht beeinflussen kann, aber es beeinflusst einen trotzdem. So, unterbewusst. Und dann lese ich auf einmal so eine E-Mail anders oder eine kurze Nachricht.
Es kann natürlich sein, dass meine Nachricht vielleicht nicht ganz so höflich formuliert ist. Vielleicht einfach auch kein Fass aufmachen. Vielleicht einfach sagen, wie auch immer, ja, nehme ich jetzt zur Kenntnis. Ich fokussiere mich auf den Informationsgehalt von deiner Nachricht. Und ja, wenn du jetzt gerade schlechte Laune hattest, hat das ja mit mir nichts zu tun. So, ne? Und dann, was ich auch...
In einer idealen Welt sollte das so nicht sein, aber es kann passieren.
Natürlich kann das passieren. Und ich habe bestimmt auch schon patzige Antworten gegeben. Natürlich, dafür bin ich halb Kubaner. Ja, na klar, dann geht halt das Temperament durch. Kann passieren. Ja, dann entschuldigt man sich vielleicht. Und aber man sollte immer versuchen, diese Emotionalität ein bisschen runterzunehmen und einfach freundlich zu sein. Was ich aber auch gemerkt habe, was total wichtig ist und was... ich in meiner selbstständigen Arbeit erst so richtig gelernt habe, ist in Projekten klar zu kommunizieren, wie das Projekt verlaufen wird. Weil wir, du und ich, wir haben ja schon so viele Projekte gemacht, du noch viel mehr als ich, aber wir wissen ja, wie es abläuft. Wir wissen genau, jetzt passiert das, jetzt kommt das, jetzt wird das passieren und dann kommt das und dann kommt das. Das wissen aber im Zweifelsfall die Kunden gar nicht. Und da ist es halt immer total wichtig zu sagen, wir machen jetzt das, wir machen jetzt das, wir gehen jetzt so vor, das ist das Ergebnis. Fängt schon alleine an, vielleicht eine Agenda zu schicken zum nächsten Meeting. Das sind so die ganz kleinen Sachen, die oft vergessen werden, die einfach nicht gemacht werden. Und das hilft Kunden ganz oft auch so ein bisschen Halt zu haben.
Mhm. Das ist tatsächlich eine Sache, die wir erst ganz spät gemacht haben, weil wir auch die, also wie du richtigerweise gerade gesagt hast, jedes Projekt braucht noch ein bisschen was anderes, ne? Oder meine Frage eben nach dem, hast du so ein Onboarding-Set, wie auch immer, alles braucht sein eigenes. Das haben wir ganz spät erst gemacht, dass wir das mal konsolidiert haben für einzelne Sachen, wo man dann so Bausteine rausnehmen kann und dem Kunden das schon mal schickt mit so, hey, guck mal, und so machen wir das jetzt so.
Ja, genau.
So, was man instinktiv weiß. Und wie du gerade richtigerweise meinte, der Kunde aber nicht weiß. Das ist vielleicht das erste Mal, dass der ein Webseitenprojekt angeht.
Genau das meine ich. Genau das meine ich. Das ist dieses ganze Thema Demut. Ne? Einfach wieder so ein bisschen zu wissen, okay, ich habe das schon 100 Mal gemacht, Kunde XY, aber nicht. Und das ist völlig in Ordnung. Ne? Und wenn man dann sagt, naja, aber es ist doch klar, du hättest dich da vorbereiten müssen oder so. Nee, dann schreibe ich doch lieber eine E-Mail mehr oder setze eine Agenda in die Terminanfrage rein. Und dann ist das Thema geklärt.
Ja, das hat bei uns auch echt länger gedauert, dahin zu kommen, um das auch mal, das Intuitive zu verschriftlichen,
ja,
um Hilfestellungen zu geben und damit schon mal im Vorfeld viele Fragen zu klären, die sich komischerweise auch nicht nach einem Erstgespräch, also die sich oft genug nach einem Erstgespräch auch erst beim Kunden gestellt haben.
Und es bringt was, das zu machen. Also ich musste das auch echt erst lernen und das in meiner täglichen Arbeit immer wieder mit zu befolgen. Aber ja, ich gebe dir recht, also das ist total wichtig.
Es ist interessant, dass es in letzter Zeit verstärkt Kreative sagen, dass sie genau das so machen, wie du es gerade gesagt hast. So, ich gehe erstmal hin, ich versuche das zu klären, ich versuche dem Kunden auch eher eine Hilfe an die Hand zu geben, ne? Und nicht dieses so, ey, ich bin derjenige, der das kann.
Boah, weißt du, was du da ansprichst? Du sprichst so dieses, sorry, ich will keine Agenturen bashen, aber das ist so diese 90er Jahre, 2000er Jahre, ich bin Agenturkönig, ich komme hier an und ich erzähle, wie die Welt funktioniert. Da könnte ich ausrasten. Und diese Agenturen, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber ich weiß, es gab sehr viele davon. Und genau diese Art und Weise, so arrogant vorzugehen und zu sagen so, hey, ich bin Größeres und ich weiß, wie es alles funktioniert und wie es besser sein müsste. Boah, nee, solche Menschen mag ich im Privatleben nicht und im beruflichen Leben erst recht, nee.
Also wie gesagt, ich habe zu vielen eine starke Meinung, auch was Gestaltung angeht, ne? Aber das ist meine Meinung.
Natürlich. Und die darfst du ja haben, genauso wie ich meine Meinung haben darf. Aber ich schreibe dir meine Meinung nicht vor.
Genau. Die mag zwar stark sein und ich sage, in einer idealen Welt müsste das alles so und so sein. Ja,
absolut.
Stimmt, aber das muss nicht deine Meinung sein.
Ja. Aber hast du die Erfahrung gemacht, dass das immer mehr Kreative jetzt machen? Also fände ich ja super.
Natürlich hast du immer noch so die Vorstellung bei Leuten im Kopf, diese Don Draper-Nummer, man kommt halt rein, das ist unsere Dingens. Marktforschung hatte gesagt, das wird jetzt gemacht. Ihr applaudiert jetzt bitte, zieht an euren Zigaretten und dann gehen wir mal alle wieder raus. Und dann schickt er uns den Scheck. So, das ist nicht mehr. Dafür sind, glaube ich, auch zu viele unterschiedliche Disziplinen an einem Projekt beteiligt, als dass du das sagen könntest. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, das ist in den letzten 5, 6, 7 Jahren hat sich das extremst geändert. So, vielleicht liegt es auch an den Kunden, die man hat und die Agenturen, mit denen man zusammenarbeitet. Vielleicht liegt es auch daran.
Kann schon sein, dass, wie gesagt, ich, also man hat ja als Freelancer immer so eine Entscheidung, arbeite ich jetzt viel für Agenturen oder arbeite ich jetzt eher für eigene Kunden. Ne? Es ist halt eine Entscheidung, die man trifft. Manchmal ist es ein Mischmodell. Wenn man für eigene, wie ich, viel für eigene Kunden arbeitet, dann hat man natürlich erstmal mit kleineren Kunden zu tun, ja, wo ja viele sagen, oh, ich brauche voll das Name-Dropping und ich brauche voll die großen Kunden. Aber ich denke so, ich persönlich finde, dass ich bei den kleineren Kunden viel mehr gestalten kann und viel mehr von Grund auf was bewirken kann. Von daher finde ich das total cool und deshalb sind es bei mir sicherlich nicht diese riesen Budgets, wie früher vielleicht in Agenturen oder jetzt noch da über den Tisch gehen. Aber somit weiß ich, dass ich viel mehr, sind wir wieder beim Punkt, gestalten kann, als in diesen riesengroßen Werbeetats, wo ich vielleicht nur ein kleines Rad am Wagen bin.
Ja, wir haben es tatsächlich öfter, dass wir als Spezialist angefragt werden sozusagen, für eine Disziplin, die wir anbieten, wo es dann die erste Frage ist, wie viele Leute seid ihr denn eigentlich? Welche Rolle spielt denn das jetzt? Wir wissen doch alle, was wir können und was wir nicht können. Ja, aber dann, wir sind dann mehr, dann machen wir den Lead. Ich dachte, es geht um Kompetenz, nicht um Leute, also nicht um die Anzahl. Ne? So, das ist halt schon, das finde ich, ist so eine Denkweise, da merkst du direkt, das ist aus einer alten Zeit gefallen, wo wir dann für uns definiert haben, ach, weißt du, ich glaube, das gibt nichts.
Ja, es gibt Projekte, wo man von Anfang an weiß, ich glaube, das wird nichts.
Aber machen wir noch eine Lightning Round. Wie sieht deine erste Stunde im Arbeitstag aus?
Kaffee trinkenderweise hoffen, dass ich heute mehr hinbekomme als gestern, ohne mich dabei zu überanstrengen.
Okay. Okay, gut.
Okay, gute Antwort. Auf jeden Fall viel Kaffee. Definitiv
viel Kaffee.
Und tatsächlich beginnt das 5.30 Uhr.
Ach, das mal wegen Hund oder wegen...
Nein, ich senile Bettflucht. Also ich war früher immer diese Eule, die nie vor um 10 ins Arbeiten gekommen ist. Aber jetzt, ich brauche mir schon gar keinen Wecker mehr stellen.
Jetzt hast du tatsächlich meine nächste Frage in der Lightning Round. Ja, Nachteule oder Morgenmensch schon vorweggenommen. Dann haben wir
doch. Genau, bin Nachteule gewesen bin ich jetzt absolut nicht mehr. Irgendwas hast. Es kam ziemlich zeitgleich mit der Selbstständigkeit.
Mhm.
Und ich bin früh wahnsinnig produktiv und ich mag das Gefühl, wenn die Welt noch schläft und ich arbeite, das fühlt sich irgendwie schön an. Keine Ahnung.
Krass. Dass sich sowas shiftet, ne? Das ist ja eigentlich sowas,
was... Hat sich absolut geändert. Wie gesagt, also an meine KollegInnen von früher, ich war derjenige, der immer erst 9:30 in der Agentur ankam.
Die Zeit ausgenutzt bis zur Gelegenheit.
Genau, und manchmal auch leider überreizt, muss ich tatsächlich sagen. Ich bin total die frühe Eule. Ja, nee, nicht frühe Eule, das ist jetzt ein der frühe Vogel.
Der frühe Vogel, ja.
Ja, genau.
Hast du so eine Organisationstipp für eine garantierte Ideenfindung, wo du sagst, wenn ich das mache, dann schafft das Ideen bei mir, dann hilft das?
Bewegen. Bewegen absolut bei mir. Ich merke, dass ich mich bewegen muss, weil dann, keine Ahnung, irgendwas macht das mit Kopf und mit Geist und vor allem mit anderen Menschen drüber reden.
Mhm.
Das hilft mir total. Eine garantierte Ideenfindung braucht bei mir vor allen Dingen Zeit. So, also die Zeit lassen, die Zeit nehmen, die Zeit geben, weil die erste Idee ist manchmal gut, aber nie die beste. Bei mir zumindest. Ja? Es gibt Menschen, die arbeiten anders. Aber bei mir ist es, ich habe eine Idee, dann notiere ich die erstmal und dann wieder der bekannte Schritt zurück. Und dann schaue ich nochmal drauf und ganz oft kommt dann so, sollten wir nochmal überlegen.
Nächste Frage schließt so ein bisschen daran an. Versuchst du Inspiration auch außerhalb der Designbranche zu kriegen? Oder sagst du, ich brauche das für meine Arbeit? Das heißt, ich schaue mir eher Dinge oder Arbeiten, Portfolios, was auch immer an, die direkt mit meinem Bereich zu tun haben. Oder suchst du aktiv Inspiration auch irgendwo anders?
Ja. Ja. Ich finde wunderbar, auf eine Entscheidungsfrage mit Ja zu antworten.
Ja, wie gut. Aber, jetzt wäre nämlich meine nächste Frage, wo?
Okay. Also ich suche meine, also wenn ich Inspiration suche, es gibt da draußen unglaublich viele tolle, geile Kollegen und Kolleginnen, die so unglaublich viel tolles Zeug machen. Das an der Stelle nochmal Thema Wertschätzung. Und natürlich guckt man sich an, was die tun. Logisch. Das finde ich wichtig, das finde ich richtig, ohne dabei aber zu kopieren. Ne? Also das ist irgendwie, finde ich, klar. Wo hole ich mir sonst Inspiration? Ja, Inspiration kommt bei mir ganz oft ganz viel von Musik. Weil Thema Musik und Design ja ganz oft miteinander verknüpft ist, hier Cover Artworks und das Ganze, ne? Hochinteressant. Filme, das finde ich, ist eine unheimliche Inspirationsquelle. Und dann tatsächlich auch Kunst. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich gehe jetzt jede Woche in 3-4 Ausstellungen, gar nicht, aber man kann natürlich verschiedene KünstlerInnen einfach online folgen und gucken und darüber einfach schauen, wie ist ihre Sicht der Dinge, und dann glaube ich, dass man das sieht und dann automatisch davon inspiriert wird. Und mein Hund, total. Genau, der kleine störrische alte Jack Russell Terrier, weil kleine Hunde oder generell alle Hunde haben keine Filter. Die geben sämtliche Emotionen ohne Filter an dich weiter. Und das ist eine Art, die ich, glaube ich, gerne manchmal mehr hätte, weniger zu filtern, um mehr aus der Emotion herausnehmen zu können. Klingt irgendwie total seltsam, aber der kleine Hund inspiriert mich.
Nee, klingt also intuitiv nachvollziehbar, so.
Intuitiv, ich glaube, da steckt jede Menge Intuition mit drin. Und ich glaube, das ist das Größte, was einem Hunde auch geben können, dieses Filterlose, dieses Direkte, dieses Klare, ungefiltert, ja,
ungefiltert. Also unvoreingenommen auch.
Genau,
ja, genau. Ja. Und bei Musik ist es jetzt so, sowas wie neue Sachen entdecken, sich was angucken, Musikvideos so, oder eine Arbeitsplaylist, die bestimmte Stimmungen unterstützt oder so.
Ich habe tatsächlich pro Projekt meine Playlist.
Wirklich?
Witzigerweise setze ich die auch dann meistens auf meiner Website unten drunter. Also das ist dann die Playlist, die ich dann während des Projektes auch gehört habe. Das glauben mir immer, die meisten denken nur so, oh, ist ja bloß irgendwie so ein Gag. Nein, das ist die Playlist, die während des Projektes gelaufen ist. Und diese Art von Musik gibt mir dann die Inspiration zu dem Projekt. Ich kann nicht sagen, wonach ich das aussuche, sondern ich höre erstmal querfeld ein und meistens kristallisiert sich dann heraus, in dem Projekt fühlt sich diese Art von Musik gut an, und dann mache ich die Playlist dafür fertig. Und dann ist das die Playlist, die ich die ganze Zeit in dem Projekt höre. Wenn ich ein anderes Projekt mache, mache ich dann entsprechend die andere Playlist.
Ich habe die Playlisten gesehen, dachte, das wäre jetzt aber eher so eine Stimmungsplaylist.
Ja, glaubt mir bloß niemand, aber es ist so.
Also so eine, hey, dass der musikalische Vibe zu dem Design.
Ja, genau. Aber so sind die Sachen, so sind die Designs entstanden. Mit der Musik. Genau mit dieser Musik.
Dass wir darüber geredet haben.
Genau.
Jetzt verstehe ich den Ansatz. Sehr gut.
Genau, also ich habe das auch explizit ohne Kommentar auf meine Website gesetzt, weil ich glaube, ich muss das niemandem erklären. Aber das ist tatsächlich die Musik, die dort gelaufen ist. So, und Musik nicht unbedingt darüber, dass ich mir Musikvideos anschaue. Ich war früher viele Musikvideos, also Viva 2 lief ständig, später dann Viva Plus und klar, ne? Aber jetzt ist es eher so, dass ich die Musik das akustische, das Audio, wie heißt das, das Audio.
Auditive, und, ja.
Genau, also das beeinflusst das ganz stark.
Wie gesagt, das sind alles, auch das sind individuelle Sachen. Ich kenne tatsächlich Agenturen, also so kleinere Designbüros, die das mit Vinyl machen. Also eine fällt mir jetzt ein, die ist auch aus Barcelona irgendwie, wo einer von denen den ganzen Tag für die Musik zuständig ist und die das als so eine Kanban-Unterbrechungsmethode benutzen. Weil eine Vinylseite hat dann, keine Ahnung was, bevor die Qualität schlechter wird, eine halbe Stunde oder irgendwie sowas. Also muss man aufstehen, zum Plattenteller gehen, Platte umlegen. Ah. Das ist schon wieder der Akt der Arbeitsunterbrechung.
Okay.
Spannendes Konzept.
Spannendes Konzept, wobei ich echt sagen müsste, das würde mich, glaube ich, echt stören. Also jede halbe Stunde wäre mir, glaube ich, zu viel. Aber ich habe es noch nicht probiert.
Ich wollte gerade sagen, wenn es da funktioniert, alles super. Ne? Aber ich
dachte, cool, muss ich mal ausprobieren.
Alle Achtung.
Und Vinyl klingt halt ganz anders, ne? Also es klingt halt nochmal eine ganze Ecke anders als jetzt irgendwie.
Ich bin eh kein riesen Streaming-Fan. Ich benutze es zum nebenher arbeiten, alles gut. Aber das aus meiner persönlichen Sammlung, da, was hier im Studio steht sozusagen. Natürlich höre ich lieber Vinyl und auch da, Stichwort Kreativität. Ich mache das meistens so freitags-samstags. Dass ich mich ans Plattenregal stelle, mit einer Platte anfange, die mir so in den Kopf gekommen ist und dann auch, das wollte ich nochmal hören, den einen Song, und mich von da aus so 10-12 Songs durchmeändere und dann so, das kann ich.
Ich kenne das, das sind die Nachmittage. Ich habe leider meine CD-Sammlung damals aufgelöst. Das waren 3000 CDs. War furchtbar bei jedem Umzug, aber ich kenne das, man fängt mit einer CD an und dann denkt man so, aber bei der CD, da denke ich, der Song, jetzt muss unbedingt noch der Song sein oder die Band und das. Und auf einmal sind es 5 Stunden später, es ist dunkel und du denkst so, wow, und alle CDs sind rausgeräumt.
Genau, dieser kreative Stream of Consciousness sozusagen, ja, genau, ne, indem man sich da reinbringt,
ja.
Finde ich, ist da genauso wie. Man hat sich vorbereitet, was du eben meintest. Man hat alles abgeklärt bei dem Projekt. Man weiß, was Sache ist. Und dann kommt man in so einen Stream of Consciousness Workflow.
Da, wo man merkt, es fließt. Es muss fließen.
Genau. Ja. Mhm. Genau. Und dann geht dir das auch oft so, dass man, wenn man sich am nächsten Tag das nochmal anguckt, nicht mehr wirklich herleiten kann, warum man das so gemacht hat.
Nö, weil es geflossen ist.
Ja.
Das hat dann schon so einen, also ich will nicht sagen so einen meditativen Zustand, aber es ist schon, also es ist auch kein anderer Bewusstseinszustand, es ist schon, dass das ein gewisser Zustand ist, wenn man das Gefühl hat, dass es fließt, dann ist, also ja, dann kommen Sachen von alleine. Das ist dann, da merkt man, dann kommen irgendwie, jetzt muss ich das so machen, jetzt muss ich das so machen. Ich kann zwar sagen, was es bedeutet, wo es herkommt, aber wenn es fließt, kommt sowas viel schneller, als wenn ich mir das wirklich einzeln erarbeiten muss. Ich weiß, was du meinst.
Ja, genau, wo man quasi die ganze, was man vorher erfragt hat, diffundiert.
Ja, genau. Ja. Und deshalb brauche ich auch immer die Zeit, um das alles im Hirn zu, auf Englisch heißt das to process, zu verarbeiten. Genau, das muss alles erstmal im Kopf sacken und dann dauert meistens so 2-3 Tage und dann kann ich erst anfangen, weil dann ist das alles irgendwie angekommen.
Hast du das da auch, dass du dann, wenn du nochmal den Stichwort, der berühmte Schritt zurück, wenn du dann nochmal nach einem Tag später nicht mehr erklären kannst, wieso, nicht direkt, also da musst du das für dich machen, die Arbeit nochmal auf die Werkbank zu legen sozusagen, sich dann wieder anzuschauen und zu sagen, an der Stelle sehe ich aber noch da und das Problem und da sehe ich noch das und das. Aber du erstmal so rangehst, es einfach mal from the scratch machst und dann erst verfeinerst oder gehst du schon direkt mit dieser Verfeinerungsschere mit drin?
Da sind wir wieder beim Thema Perfektionismus. Nein, an einer Stelle, also ich merke dann, dass ich mich dann an manchen Stellen festbeiße und dann zwinge ich mich da wegzugehen und woanders weiterzumachen. So, aber die Verfeinerungsschere kommt eigentlich dann ganz zum Schluss. Also jetzt Thema Webdesign, wenn man jetzt ein komplett neues Webprojekt macht, dann ist es klar, dann zieht man das am Ende nochmal glatt, dann macht man die Verfeinerungen da überall, dass alles zusammenpasst, dass die Module alle passen und. Aber ich bin keiner, der so geordnet und so designsystemgetrieben herangeht, dass ich von Anfang an schon die Größe einer H2-Überschrift definiere. Nein.
Okay.
Und das fühle ich erstmal und das, also das fühle ich, ja, und das Glatzziehen kommt dann später.
Okay. Ja. Ja, gerade in Wettprojekten gehen ja wirklich etliche mit der Feinschere schon im Kopf, also mit der Nivellierschere sozusagen schon im Kopf ran.
Hat Vorteile, hat totale Vorteile, gerade wenn man Richtung Designsystem denkt, aber wenn du anfängst, wenn wir jetzt mal von den Atomen ausgehen, ne, vom molekularen Design. Wenn du die anfängst zu definieren, bevor irgendwas anderes entstanden ist, ist die Gefahr, glaube ich, sehr groß, dass du generisch wirst. Weil du, ich glaube, das muss man immer im Zusammenspiel betrachten, um dann nochmal so eine, also es ist ein iterativer Prozess. Und ich glaube, wenn man Designsysteme schon bei den Grundfesten Grundfesten anfängt zu definieren und dann aber keine Rückschleifen macht, wird man, glaube ich, immer dasselbe machen. Zumindest ist das meine Einschätzung, glaube ich.
Ich würde sagen, das können wir jetzt fast als Schlusswort stehen lassen. Das sitzt super. Enrico, das war wirklich ein wahnsinnig toller Talk, muss ich wirklich sagen. Ich möchte mich da jetzt in aller Form für bedanken, auch für die ganzen Einsichten in deine Arbeit und in deine Arbeitsweise und wie du bestimmte Dinge angehst. Bevor wir jetzt in die Verabschiedung gehen, haben wir irgendwas vergessen? Willst du noch irgendwas darauf hinweisen? Willst du irgendein Projekt, was du gemacht hast, wo du sagst, das ist das Ding, das müsst ihr euch unbedingt von mir anschauen oder schaut euch den und den Künstler an oder Designer in, was auch immer, das ist genau das, was ich euch noch sagen will.
Was ich auf jeden Fall, ich glaube, das kam schon so ein bisschen in unserem Gespräch. Also erstmal vielen Dank auch von meiner Seite. Na klar, also das war echt ein schönes Gespräch. Was, glaube ich, schon im Gespräch herauskam, ist, mir ist es wichtig, einfach zu sagen, passt einfach aufeinander gegenseitig mehr auf. Na? So als letztes Wort. Da ist, glaube ich, schon viel geholfen. Ich möchte jetzt meine eigene Arbeit oder mein eigenes Schaffen gar nicht so in den Vordergrund rücken. Ich mag meine Arbeit, finde meine Jobs, meine Projekte toll. Ich glaube, was ich toll fände, wenn DesignerInnen, GrafikerInnen oder GestalterInnen vielleicht manchmal die Ellenbogen weniger auspacken und mehr miteinander arbeiten, fände ich, glaube ich, ziemlich cool. So, ja, das wäre mir noch wichtig.
Das ist ein noch schöneres Fazit. Das erste Fazit. Super, ich bedanke mich dafür und wünsche dir einen schönen Restnachmittag im auch nicht leider warmen Stuttgart.
Das wünsche ich dir auch. Bis dahin.
Alles klar. Ciao.